Eine neue Folge Streaming for Attention, diesmal mit Jasmina Filali und dem Kinderhospiz Sternenbrücke e.V. Ja, wir haben Jasmina eingeladen, über das Kinderhospiz zu sprechen, das Kinderhospiz Sternenbrücke e.V. hier in Hamburg. 2003 eröffnet und Jasmina spricht über die Arbeit der Pflegekräfte vor Ort. Es sind aber nicht nur Pflegekräfte, sondern das Thema Tod ist ja insgesamt wahnsinnig komplex und manchmal braucht es jemanden, der von der Kirche dabei ist. Manchmal braucht es jemanden mit einem medizinischen oder psychologischen Background, aber auch jemand mit einem Legal Background sozusagen. Und die Arbeit vor Ort hat sie auch sehr authentisch geschildert, ja, sodass dort Eltern hinkommen, die sonst einfach ja nahezu überfordert sind, weil sie ein pflegebedürftiges Kind zu Hause haben, was mehr oder weniger ein Fulltime-Job ist oder vielleicht noch darüber hinausgeht. Da hat sie auch ein paar Beispiele mitgebracht. Wir haben auch über die Finanzierungslücke gesprochen, die tatsächlich enorm ist. Den Ort selbst, wie man ihn besuchen kann am 1. Mai, ist immer ein Tag der offenen Tür. Und leider war da das Mikrofon aus, aber die Geschichte muss ich trotzdem erzählen, habe ich mir natürlich auch das Go geholt. Jasmina ist einen Tag mit ihren Kindern in das Hospiz gefahren und hat auf dem Weg dahin ihre Kinder schon vorbereitet, hey, das werden kranke Kinder sein und wollte die da sozusagen schon mal seelisch drauf einstellen. Aber der Ort als solches ist wunderschön und auf dem Weg zurück sagt das Kind von Jasmina, ja, also ich fand's da auch ganz schön, aber ich habe da überhaupt keine kranken Kinder gesehen. Und genau diese Atmosphäre geht es darum zu schaffen. Das erzählt euch Jasmina aber gleich selbst. Ich finde, es ist eine wunderbare Episode geworden, auch wenn sie etwas kürzer geworden ist. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ja viel Spaß beim Zuhören, auch wieder viele neue Erkenntnisse und euch erschreckt diese Finanzierungslücke genauso wie mich. Insofern ja teilt die Episode mit Freundinnen, Freunden, Unternehmerinnen, Unternehmern, die vielleicht zu dem Thema passen oder sich da engagieren möchten, in welcher Form auch immer. Auch darüber gibt Jasmina Hinweise. Insofern vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt rein in die Episode mit Jasmina Filali und dem Kinderhospiz Sternenbrücke e.V. Recording ist gedrückt. Bei mir ist Jasmina Filali. Zunächst im Heim aufgewachsen, dann aber bald als Model entdeckt, Abitur gemacht, danach nach Frankreich Schauspielunterricht und dann bei GZSZ gelandet. Ist das ungefähr die richtige Abfolge?
Das hört sich sehr, jetzt, wenn du es so zusammenfasst, sehr desolat an, aber so war es ungefähr, ja, genau.
Welcher Teil hört sich desolat an?
Ich glaube, GZSZ hätte ich nicht sparen sollen. Aber du.
Ist doch eins der, also der deutschen Formate überhaupt gewesen, oder?
Absolut, absolut.
Also für mich sonst nur noch größer Stromberg. Ich bin ein riesengroßer Stromberg-Fan. Christopher Rieherbst wird diese Rolle nie wieder von sich kriegen können. Also das ist für mich auf jeden Fall deutsches Kulturgut, aber GZSZ doch locker
absolut.
Auch.
Absolut. Also man muss auch sagen, das war sozusagen mein Einstieg in die Schauspielerei und erst danach habe ich wirklich das so ganz intensiv und betrieben, aber die reißen da Stunden ab, ne? Also ganz ehrlich, die machen eine Folge pro Tag. Das heißt, du hast
Wahnsinn. Teilweise
30, 40 Seiten, die du auswendig lernen musst. Und zwar, nachdem du den ganzen Tag gedreht hast, gehst du nach Hause und lernst 30, 40 Seiten nochmal auswendig für die nächsten, Tage.
30, 40 Seiten an einem Tag.
Locker. Also wenn du, das ist wirklich die Basis und die Grundarbeit eines Schauspielers. Da ist natürlich nicht viel Kunst, ne? Also
ja.
Weit von Shakespeare entfernt. Ja, aber kannst du das, kannst du alles, sage ich am Ende des Tages, ne?
Okay, also quasi wie so eine Art Schauspielpraktikum, wenn man so möchte. Da gehst du hin und da verdienst du die Sporen.
Ich würde eher sagen Bootcamp, Schauspiel-Bootcamp ist das.
Besserer Ausdruck, ja. Okay, und danach noch weitere Schauspieljobs gehabt?
Genau.
Immer weitergegangen und wie bist du dann irgendwann zur Sternenbrücke gekommen? Das ist ja das Thema, worum es heute hier in dieser Folge gehen soll, das ist das Kinderhospiz.
Genau.
Wie ist das zustande gekommen? Wie ist der erste Kontakt zustande gekommen?
Das Sternenhospiz hatte, ich war bei der Eröffnung tatsächlich dabei. Sie hatten jemanden gesucht, der aus Hamburg kommt, der engagiert ist, was soziale Projekte betrifft. Die hatten mir das Projekt vorgestellt. Das war ja, es lag in seinen Kinderschuhen und hatten mich gefragt, ob ich Lust hätte, einfach nur das Band durchzuschneiden. Also es war wirklich so ein klassischer Promi-Gig, weißt du, gehst du hin, machst du, zeigst dein Gesicht für die gute Sache und dann gehst du wieder. Und ich bin aber nie wieder gegangen, weil ich mich in dieses Projekt verliebt habe, mich in diese Leute verliebt habe, ganz besonders in Ute Nerge, die sozusagen das ganze Ding aus der Taufe gehoben hat. Mhm. Und so sind wir seinerzeit zusammengekommen, genau.
Okay, war das dein erstes Engagement, was du überhaupt gemacht hast, oder bist du vorher schon mal in sozialen Aspekten, sag ich mal, sichtbar geworden und wurdest deswegen mit eingeladen, oder kannst du die Ute vorweg, wie ist das gekommen?
Genau, ich kannte Ute nicht vorweg, aber ich glaube, dass mein Engagement wahrscheinlich für die Dunkelziffer, und du hattest das ja
auch schon bei uns.
Genau, Julia oder Jasmin war bei euch?
Julia.
Mhm. Ich glaube, dass mein Engagement für die Dunkelziffer irgendwie nicht unbemerkt geblieben ist. Du hattest ja eingehend gesagt, dass ich im Heim aufgewachsen bin, und da war das natürlich ein großes Thema, ne? Der Missbrauch und von Kindern, die letztendlich dann bei uns im Heim gelandet sind. Mhm. Und deshalb wollte ich oder habe mich relativ früh auch mit denen zusammengetan und mich dort engagiert. Und deshalb ist wahrscheinlich auch die Sternbrücke auf mich aufmerksam geworden. Und ich wollte aber nach dem ersten Tag, als diese Eröffnung war, wollte ich es eigentlich nicht dabei belassen, sondern habe gesagt, Mensch, ich möchte mich da irgendwie viel mehr einbringen. Ich möchte wirklich was machen. Ich möchte ein ernsthafter, ehrenamtlicher Mitarbeiter sein. Und dann habe ich ein Seminar zur Trauerbegleitung gemacht, 3 Monate. Ich wollte also Trauerbegleiter für die sowohl Eltern als auch Geschwisterkinder sein. Und das habe ich auch sehr akribisch betrieben. Ich habe auch 1000 Bücher gelesen und, wie gesagt, dieses Seminar gemacht. Und dann kam es letztendlich dazu, meine erste Woche im Hospiz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, es ging über meine Kräfte hinaus, sag ich mal. Ich habe wirklich da jeden Abend zu Hause gesessen und habe Rotz und Wasser geheult. Und ich meine nochmal, ich bin im Heim aufgewachsen. Ich bin kein Kind von der, die alles jetzt umschmeißt, aber der Aspekt der Kinder und der Eltern hat mich einfach wirklich zu sehr mitgenommen, als dass ich irgendwie sagen konnte, okay, ich tue euch einen Dienst, wenn ich irgendwie täglich hier auftauche. Und dann bin ich also zu Ute gegangen und habe gesagt, Ute, ich pack das nicht, aber ich verspreche euch, ich werde für ewig und immer an eurer Seite sein, und wann immer ich irgendwie was machen kann, mache ich das. Und das habe ich über die Jahre beibehalten.
Wow, okay, das hast du schon mal sehr authentisch geschildert. Wie gesagt, durch deine Erfahrung im Heim hast du bestimmt schon das ein oder andere Schicksal zuvor in deinem Leben wahrgenommen, und dann wurde da dann, so wie du es erklärst oder so wie es fühlt, nochmal sozusagen eine Schippe obendrauf gesetzt. Wie konntest du dich denn, oder inwiefern hat dich dieses Seminar darauf vorbereitet? Kannst du mir ein Gefühl geben, was man da vermittelt bekommt, was man da lernt?
Ich glaube, das geht um die verschiedenen Trauerstufen auch. Also ich habe festgestellt, dass das Seminar tatsächlich mir auch geholfen hat, mit dem Thema Tod grundsätzlich anders umzugehen, ne? Dass das eben am Ende des Tages uns alle ereilt und Teil des Lebens ist, ne? Und das ist auch, glaube ich, etwas, was Ute Nerge immer ganz besonders wichtig war, zu sagen, das ist nichts Schlimmes, das Sterben. Also es ist nichts, wo was wir tabuisieren sollten. Und ich glaube, das hat mir schon geholfen, die verschiedenen Stufen der Trauer auch zu verstehen. Also nicht jeder fällt sofort in diese Akzeptanzstufe und sagt, okay, derjenige ist jetzt das gegangen und jetzt ist es vorbei, sondern einige wollen es erstmal nicht akzeptieren und anderen geht es erstmal richtig gut, wo andere ganz entsetzt gucken und denken, aber du hast gerade einen deiner Liebsten da verloren. Ja. Das ist, dann haben sie die Stufe der Akzeptanz eben noch nicht erreicht. Und das war ein tolles Seminar, was in der Theorie wirklich ganz viel gebracht hat. Aber stehst du vor einer Mutter, die ein sterbenskrankes Kind in den Armen hält, dann ist das was ganz anderes für mich. Also, und damals hatte ich noch nicht mal selber Kinder. Und ich glaube, man muss auch nicht selber Kinder haben, um die wirkliche Tragik dahinter zu verstehen.
Ja, genau, um das dann zu verstehen, ne, man hat ja selber auch Eltern und Familienangehörige, und wenn da jemand sozusagen von dahin scheidet, ist das schon nochmal, würde ich sagen, ein anderes Trauerempfinden natürlich, aber als wenn du jetzt irgendwie was im Fernsehen siehst oder, weiß ich nicht, eine Dokumentation oder Bilder von Leuten, die gerade jemanden verloren haben. Wenn du selber dran bist und das selber da sozusagen vor Ort mitbekommst, ist das, glaube ich, etwas, worauf dich kein Seminar vorbereiten kann. Das ist die Theorie, dass du dich dann vielleicht erinnern kannst. Ah, jetzt sind wir hier in dieser Stufe und in dieser Stufe und kannst dich dann darauf einstellen. Aber so wie es dich am Ende des Tages dann trifft, gibt es wahrscheinlich keine Vorbereitung, richtig?
Ganz genau.
Was, du bist dann auch im Kinderhospiz dann unterwegs gewesen. Was ist da so vielleicht der erste Case, an den du dich erinnerst, oder der Case oder das Schicksal, was dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Das ist so schwer zu sagen, weil ich so viele Kinder kennengelernt habe und so viele unterschiedliche Krankheitsstufen auch gesehen habe. Also was ich zum Beispiel ganz traurig fand, war die Tatsache, dass es gab ja dann das Kinderhospiz und dann gibt es ja das Hospiz für Ältere. Und da muss man auch nochmal ganz klar sagen, das unterscheidet sich vor allen Dingen maßgeblich. Für alte Leute, Hospiz für oder sterbenskranke Menschen, sage ich mal, die gehen am Ende in der letzten Phase ihres Lebens in ein Hospiz. Da geht es um Tage, vielleicht noch Wochen. Aber das Kinderhospiz in hier in Hamburg, die Sternbrücke, ist so aufgebaut, dass du auch als, ihr müsst euch das so vorstellen, du hast als Mutter ein sterbenskrankes Kind, aber die Phase des Sterbens können Wochen, Monate oder eben auch Jahre sein. Ne? Das heißt aber, du bist rund um die Uhr, also hast du ein Kind mit Mukoviszidose zum Beispiel, das muss alle Dreiviertelstunde abgesaugt werden. Das heißt, die Mutter hat niemals wirklich eine Nacht, wo sie mal durchschläft. Häufig haben sie auch noch Geschwisterkinder, um die sich dann gar nicht gekümmert werden kann, eben weil diese Pflege so intensiv ist. Das heißt, die Sternbrücke bietet an, du kannst auch kommen als Urlaub, als ganze Familie, und da wird sich eben um dieses todkranke Kind so gekümmert, dass rund um die Uhr einfach Betreuung da ist und die Mutter sich vielleicht auch mal fokussieren kann auf das Geschwisterkind. Es gibt ganz viele Angebote und deshalb sind diese Spenden auch so wichtig, weil Krankenkassen natürlich sagen, wir tun das, was wichtig ist für ein krankes Kind, aber warum sollten sie für ein Geschwisterkind, dass es mal irgendwie in ein Musical nachmittags gehen kann, irgendwelche Gelder klar machen? Dafür sind vor allen Dingen auch die Spenden ganz wichtig. Aber eben auch für diese ganze Familie wird sie da aufgefangen, mal für eine Woche, für zwei, wo sie ausspannen können. Das ist auch ein wunderschöner Ort. Das ist ganz viel Grün und Wald drumherum. Und es gibt, wie gesagt, die Angebote für die Eltern und alleine. Ich habe auch schon Eltern mitgenommen in ein Musical, weil ich Karten besorgt habe und habe sie abgeholt und hatten einen ganz tollen Abend. Wo sie mich angucken, gesagt haben, sie waren in den letzten 7 Jahren nicht ein einziges Mal alleine, geschweige denn draußen essen, sonst was machen. Und da waren sie in einem Musical und haben sich so wahnsinnig gefreut darüber, einfach mal nur das Paar zu sein.
Dann konnte das Kind sozusagen, also ich setze es in Anführungszeichen, das sehen unsere Hörer nicht, aber abgegeben werden im Hospiz, sodass die Eltern dann für den Abend dann sozusagen abschalten können und
betreut. Also ich glaube, dass das große Problem der Eltern natürlich ist, dass sie niemals ihr krankes Kind allein lassen können, weil niemand medizinisch so top ausgestattet ist und so eine Idee davon hat, was das Kind in jedem Moment seines Lebens einfach braucht.
Ja.
Du als Mutter weißt das oder als Vater weißt das natürlich am besten, aber du holst ja nicht einen Babysitter und sagst so und bitte einmal alle 20 Minuten absaugen. Aber die Sternbrücke ist voll von medizinischem Personal, von Equipment, was genau für diese Kinder konzipiert wurde. Und da hast du natürlich ein gutes Gefühl, dein Kind vielleicht auch mal 2-3 Stunden alleine zu lassen.
Ja, verstehe. Du hast es auch sehr gut geschildert mit dem Fulltime-Job und wie krass ein das rädern kann. Wir hatten jetzt letzte Woche Sophie Rosentreter hier mit ihr über das Thema Demenz gesprochen. Das ist ja irgendwie auch also ein Thema, wo sehr viel Pflege und wo die Familien sehr mit involviert werden. Insofern ist das ein super gutes Beispiel. Du hast aber auch darüber gesprochen, dass es da sozusagen eine Finanzierungslücke gibt, weil der Staat oder die Krankenkassen sich dann auf den jeweiligen kranken Menschen sozusagen fokussieren, aber das, was in der Peripherie stattfindet, mit Geschwistern, mit Eltern, mit irgendwelchen Umbauten oder sonst irgendwas, das ist da nicht mit drin. Ist das richtig?
Also ich glaube, also runtergebrochen kann man sagen, dass die Krankenkasse sich auf das medizinisch Notwendige konzentrieren. Aber das, was wichtig ist für ein Kind, auch vielleicht so eine Musiktherapie und Musikzimmer und da gibt es ein Snuselzimmer. Das muss man sich so vorstellen, dass einige Kinder einfach ein absolut hypersensibilisiert sind, was ihre Sinnesorgane betreffen. Das heißt, alles, was zu hell ist, zu laut ist, zu viel, das macht sie wahnsinnig. Und es gibt so einen Raum, wo du dir das ist ein ganz kleiner Raum, der ist sehr dunkel, hat so einen Sternenhimmel mit verschiedenen Lichtelementen für das jeweilige Kind. Und du kannst dann mit dem Kind auf so einem Wasserbett zum Beispiel liegen. Da passiert nicht viel in diesem Raum. Aber das Equipment für diesen Raum, das war unglaublich teuer. Und dafür werden zum Beispiel Spenden gebraucht. Es werden aber auch zum Beispiel Spenden gebraucht, vorhin hatte ich meinen Faden verloren. Ich wollte sagen, dass es nämlich Hospiz eben für Kinder gibt und für Alte, aber für Jugendliche dann irgendwann nicht mehr. Und da war zum Beispiel auch ein Mädchen, die 21 war. Die will nicht mit irgendwelchen in so einem Kindertrakt irgendwie in einem Spielzimmer sein, sondern sie möchte vielleicht in einem Bereich sein, wo es Angebote gibt für Jugendliche, wo du irgendwie, sie konnte eben noch eine Gitarre spielen oder so. Und dann gab es wirklich, irgendwann wurde eben ein Trakt gebaut und dafür wurden auch ganz viele Spenden generiert. Für Jugendliche einfach, für junge Heranwachsende. Und das war zum Beispiel auch was, was mich sehr beeindruckt hat, dass da, dass auch dieser Tatsache Rechnung getragen wird.
Dieses Zimmer, was du angesprochen hast, finde ich auch wiederum ein sehr gutes Beispiel, weil klar, wenn das da jetzt irgendwie ein Equipment ist, was so installiert ist und aufgesetzt ist, dass es die Kinder wirklich runterbringt oder so, ne, das sind ja nicht die Everyday Equipment sozusagen, die du in einem Krankenhaus oder sonst irgendwas findest, weil ja, wie du schon gesagt hast, geht es darum, den Kindern dort den größtmöglichen Komfort zu geben und etwas zu geben, was sie sonst so vielleicht nicht erleben können oder bei sich zu Hause in dem Umfeld.
Und es gibt auch einen Raum, der wahrscheinlich, wenn ich das jetzt erzähle, wird keiner verstehen, was ich daran so schön finde, aber es gibt einen Abschiedsraum. Eben auch der Tatsache geschuldet, worüber wir vorhin gesprochen haben, die verschiedenen Phasen der Trauer. Und wenn ein Kind geht, dann ist es eben nicht... Entschuldigung. Dann ist es eben nicht vorbei nach, oh, es ist von uns gegangen und nach 3 Stunden wird es abtransportiert. Dieser Raum ist so konzipiert, dass er offen ist nach allen Richtungen. Ja, das ist mitten im Garten praktisch. Es ist alles offen. Es ist wie so ein Wintergarten, müsst ihr euch das vorstellen. Und da wird das Kind aufgebahrt. Und zwar so lange, wie die Geschwisterkinder das brauchen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal da war und daran vorbeigegangen bin und da sah ich so 2 Kinder. Das eine spielte halt so noch in dem Raum und das andere irgendwie mit dem Ball davor herum und das Geschwisterkind war eben gestorben. Und die Eltern saßen da und dann können aber auch die Großeltern kommen. Also jeder, der sich praktisch von diesem Kind noch verabschieden möchte. Und das kann dauern, solange es eben dauert. Also es ist dann manchmal 5 Tage, manchmal 6 Tage. Also das ist auch mit einem Kühlsystem tatsächlich. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz schöne Idee, dass man sagt, ich möchte mein Kind erst loslassen, wenn ich so weit bin und nicht nach 2 Stunden, weil dann ein Bestatter kommt.
Ja.
Und so ein Wahnsinn. Raum zum Beispiel ist auch sehr, sehr kostenintensiv. Sowohl das Equipment, aber als die Instandsetzung und so weiter. Und das da wurde wirklich auf ganz viel geachtet. Und ich möchte auch jedem, der hier in Hamburg ist oder der mal nach Hamburg zu Besuch kommt, ans Herz legen. Am 1. Mai machen die normalerweise den Tag der offenen Tür. Und das ist ein ganz, 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 ganz schöner Tag. Da kann man so ein bisschen die Arbeit kennenlernen. Und gerade die Leute, die gerne spenden möchten und immer denken, boah, ich weiß nicht, wohin mein Geld geht und so. Da kannst du dir wirklich, du kannst dir jeden einzelnen Raum angucken, von dem ich auch gerade jetzt gesprochen habe. Die Türen werden wirklich geöffnet. In dieser Zeit sind natürlich keine Gäste, sag ich mal, da. Da wird viel Programm gemacht. Da wird was über die Arbeit erzählt. Aber es ist einfach schön. Ne? Und da sind auch viele, man kann sich den Garten der Erinnerungen angucken. Für jedes Kind, was gegangen ist in der Sternbrücke, wird so ein kleiner Findling in diesen Garten der Erinnerung gesetzt und einmal im Jahr kommen eben alle Eltern zusammen. Das ist natürlich kein Tag, der jetzt besonders gefeiert wird, aber es ist ein schöner Tag, weil die Eltern, die eben Kinder verloren haben, einander Trost spenden können und zusammenkommen und aber wie gesagt, ich rate jedem, da mal vorbeizugucken am 1. Mai. Ich hoffe, das kann dieses Jahr wieder stattfinden. Das ist die letzten 2 Jahre nämlich ausgefallen.
Oh shit, das wollte ich jetzt fragen. Ist wahrscheinlich ausgefallen, ne? Und durch Corona, ich meine, da sind ja auch wahrscheinlich Kids am Start, wo man dann mit dem Immunsystem aufpassen muss, ne?
Ja, ganz genau. Ja, ja.
Kannst du darüber, hast du da Insights, wie sich das die letzten 2 Jahre bei der Sternbrücke verändert hat?
Also soweit ich weiß, gab es keine Corona-Fälle unter den Patienten, weil da wirklich, also
wow, das ist schon mal ja, eine heftige Aussage, positiv.
Also da muss jeder tatsächlich, also ich bin ja auch doppelt geimpft und geboostert und trotzdem, als ich da letztes war mit meinem Mann und da haben wir ein paar Sachen vorbeigebracht für eine Aktion, haben wir uns auch nochmal getestet und wir sind möglichst vorne geblieben und haben so wenig wie möglich versucht
trotzdem noch Rücksicht genommen. Mhm. Ja.
Ja. Ja.
Du hast gerade schon so ein paar Punkte angesprochen, also dass es da nicht nur um die Begleitung oder die Entlastung der Eltern geht, sondern auch, wenn das Kind dann aus der Familie sozusagen gegangen ist, dass es da diesen Raum gibt, wo die Familie und die Angehörigen noch weiter verweilen können. Daraus hat sich mir gerade die Frage ergeben, wie das braucht ja dann auch ein total diverses Set an Professionellen, die dort arbeiten. Du brauchst vielleicht jemanden, der sich mit diesem Abschiedsthema besser auskennt. Dann brauchst du vielleicht jemanden, der eher einen Pflege-Background hat. Dann hast du vielleicht noch mal jemanden, der, weiß ich nicht, was in Richtung Kirche oder Glauben oder irgendwie so einen Beistand möchte. Wie sind die dort aufgestellt? Kann man das sagen?
Ja, das kann man tatsächlich sagen. Ich hatte da gerade letztens mit Ute drüber gesprochen, weil wir uns über das Thema Glaube unterhalten haben. Und sie hat gesagt, dass sie immer wieder festgestellt hat, dass die Eltern, die einer Glaubensgemeinschaft oder Religion anhängen, das häufig einfacher ist natürlich in dem Zusammenhang, du weißt, was ich meine, aber denen das einfacher fällt zu akzeptieren, dass irgendwo eine höhere Macht dafür gesorgt hat, dass es jetzt so ist. Oder sie finden Trost in dem Glauben, dass da, wo ihr Kind jetzt ist, es ihm besser gehen wird. Und da tatsächlich hatte ich, das war nämlich auch dann meine Anschlussfragen, da habe ich gesagt, habt ihr denn für jede Religion da irgendjemand? Dann sagt sie, ja, tatsächlich gibt es viele ehrenamtliche Mitarbeiter. Der eine ist eher katholisch angehaucht, der nächste ist ein Buddhist und wir haben auch welche, die muslimisch sind und wo eben die jeweiligen Eltern den richtigen Ansprechpartner finden können. Und natürlich hast du da ganz viele professionelle Mitarbeiter, aber es gibt auch wahnsinnig viele ehrenamtliche Mitarbeiter, das muss man wirklich sagen. Ich finde sowieso, dass die Hamburger, was das Ehrenamt betrifft, weit, weit vorne sind. Also
wir haben hier echt viele Organisationen, ja, die sich solchen Themen annehmen.
Ja. Ja, und auch viele Leute, die das wirklich gerne machen wollen, die nicht einfach nur sagen, ich spende mal zu Weihnachten, was ja immer gern genommen wird, sondern einfach sagen, okay, wo kann ich was machen? Ne? Also ich sehe das ja auch, ich stehe ja ganz häufig sonntags am Hauptbahnhof und verteile was für Obdachlose. Da steht immer eine Seniorin neben mir, die weit über 70 ist. Ne? Und wir hatten letztens, glaube ich, -9 Grad am zweiten Weihnachtsfest. Die haben wirklich gefroren. Und die steht da ganz tapfer und sagt, ja, ich habe Zeit und ich habe ein großes Herz und deshalb stehe ich jetzt hier so.
Geil,
ganz toll. Und davon gibt es eben auch ganz viel bei der Sternbrücke.
Aber könnte da man jetzt als engagierter Hamburger ohne einen Pflege-Background, weißt du, ob man da was sozusagen helfen kann?
Ja, ganz viele, also tatsächlich sollte man mal auf die Seite gehen, weil der Sternbrücke, weil da steht natürlich, wie kann man spenden, aber es gibt auch Kindergärten, die backen einmal im Monat einen Kuchen und dann verkaufen die es für 2 Euro und dann kommen die da mit ihren 10 Euro da an. Hm. Also jeder kann da was machen. Andere organisieren irgendwelche Läufe irgendwie und dann geben sie das der Sternbrücke. Ich hatte letztens einen, der mich angerufen hat, gesagt, ich habe eine Druckerei in Schwerin. Kann ich ihr da helfen und so? Dann habe ich die mit der Sternbrücke zu sein. Natürlich brauchen die ab und zu mal was, ne? Also
Materialien zum Basteln oder keine Ahnung.
Ja, oder sowas, ein Flyer, ja. was sie irgendwie verschicken oder irgendwo mit einstellen und dann sind sie zusammenkommen. Also man ist wirklich, wenn du helfen möchtest, dann kannst du sicher was machen, ohne dass es nur darum geht, dass du irgendwie 2,50 Euro irgendwie spendest.
Verstehe. Du bist auch regelmäßig da, oder? Was,
ja.
was habt ihr da so? Du hast auch gerade schon deinen Mann angesprochen. Was macht ihr da so, wenn ihr dort unterstützt?
Wir haben schon alles gemacht. Ich war schon mal Matjes Queen, weil mich dann Peer irgendwann, also Peer Gent ist neben Ute sozusagen der...
Ist dort Geschäftsführer, glaube ich.
Ja, oder? Er ist Geschäftsführer, aber er ist auch genauso das Herz und die Seele von der Sternbrücke wie Ute auch. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, ja, also es gibt den Matjes Verein.
Es gibt einen Matjes Verein.
Die küren einmal im Jahr die Matjes Queen und also die würden uns gerne einen Scheck überreichen, aber die brauchen dann irgendwie ein prominentes Gesicht. Ich meine, nochmal, man sieht mich jetzt natürlich nicht, aber meine Mutter kommt aus Marokko. Also wenn einer nicht nach Matjes Queen aussieht, na, dann bin ich das. Mhm. Aber dann stand ich da irgendwie und hatte meinen Matjes hochgehalten und dann haben wir uns den Scheck abgeholt. Aber ich habe genauso auch schon gebacken mit den Kindern. Ich bin gelaufen. Das ist ja jetzt 16 Jahre her. Ja. Schon alles gemacht, wirklich.
Ja. Okay, und auch schon bevor du selber Mutter geworden bist?
Ja,
oder so,
genau. Ja,
hat das... Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich selber noch keinen Nachwuchs habe, aber hat dich das irgendwie auch nochmal dann irgendwie anders beeinträchtigt? Ich meine, du warst ja dann schon vorher dort aktiv und auch in anderen sozialen Bereichen unterwegs. Hat das nochmal irgendwie eine Veränderung gebracht oder so?
Also ich glaube, jeder, der Mutter geworden ist, wird jetzt verstehen, was ich meine. du bekommst noch so ein ganz anderes emotionales Gen dazu, was du vorher nicht hattest. Oder vielleicht, was nicht geweckt worden war. Also ich merkte das das erste Mal, als ich irgendwie im 7. Monat war und dann kam die Merci-Werbung und ich heulte Rotz und Wasser. Und da wusste ich, okay, das geht bergab. Vorher war ich echt ein Tough Cookie, ne? Nochmal, bin im Heim aufgewachsen und auf einmal heule ich bei der Merci-Werbung und ich wusste, das wird knapp für die nächsten Jahre. Ja. Und ich habe mal ein ganz schönes Zitat gehört von einer Frau, die heißt Elizabeth Shaw, egal wer das ist. Aber die hat mal was ganz Richtiges gesagt. Die Entscheidung, Mutter zu werden, ist von großer Tragweite, weil du dich für immer dazu bereit erklärst, dass dein Herz außerhalb deines Körpers wandert. Und das ist tatsächlich
krasser
so.
Krasser Spruch, ja.
Ja, dass du wirklich, dass ich immer das Gefühl habe, irgendwie, also sobald meine Kinder bei mir zu Hause sind, denke ich, ich bin entspannt und sobald einer von denen rausgeht, fehlt irgendwie was.
Krass.
Also das ist tatsächlich so, dass sich noch mal ein bisschen was verändert hat, als ich Mutter wurde. Aber der Gedanke, irgendwie helfen zu wollen, rührt ja bei mir auch nicht von irgendwoher. Also ich habe ja im Heim auch ganz häufig davon profitiert, dass Leute an uns gedacht haben und gespendet haben und gerade auch zu Weihnachten. Deshalb betone ich immer Weihnachten, weil bei Weihnachten klingelten häufig wirklich Leute aus der Nachbarschaft und hatten mal einen Adventskranz oder irgendwie ein paar Kekse gebacken oder so und uns, und uns vorbeigebracht. Und das hat mich gefreut, nicht so sehr, weil ich unbedingt auf Kekse stehe, sondern der Gedanke dahinter, dass ich, dass einfach jemand an uns gedacht hat. Also, dass nicht jeder da in seiner Wohnung irgendwie in der Nachbarschaft war, sondern sich gedacht hat, guck mal, da sind 5 Häuser weiter, sind Kinder, die jetzt Weihnachten alleine verbringen. So.
Ja.
Und deshalb war mir klar, wenn ich irgendwann mal in der Situation sein sollte, wo es mir gut geht, wo ich auch was zurückgeben kann, dann mache ich das.
Okay, schöner Gedanke. Ich glaube, Weihnachten ist halt so, dass da klingeln dann, wie gesagt, immer bei allen die Lampen. Ja gut, an wen kann man jetzt noch mal denken und so, aber dann kommt wahrscheinlich super viel komprimiert auf einmal sozusagen. Das ist ja auch, das ist ja auch klasse, aber es geht dann bestimmt auch darum, dass über das Jahr hinweg dieses Engagement auch trotzdem weiterläuft, richtig? Und nicht nur einmal komprimiert. Also klar, die Spenden, das ist ja Liquidität, das wird ja nicht schlecht, sage ich mal. Aber so von dem, was sonst zugeliefert werden kann, ist wahrscheinlich die Kontinuität und aufgeteilt über ein Jahr fast noch das Beste, oder?
Ja, absolut, genau. Deshalb, also immer auch, wenn so die Spendenbereitschaft wieder nach unten geht, dann überlegen wir uns, also oder die Sternbrücke überlegt sich, okay, was können wir machen an Öffentlichkeitsarbeit? Also wir haben jetzt auch gerade, Thomas und ich haben jetzt irgendwie Weihnachtsvorlesungen gemacht, um Spenden zu generieren. Also es geht ja grundsätzlich um die Aufmerksamkeit. Und ich verstehe auch, dass in Corona-Zeiten jetzt die Leute irgendwie bei sich sind und irgendwie selber genug auf der Uhr haben. Aber das Leben geht für einige Kinder trotzdem zu Ende. Und deshalb brauchen sie weiterhin Geld und wir können oder sie können sich das nicht leisten, zu sagen, na gut, dann warten wir jetzt mal Corona ab und dann versuchen wir weiter Spenden zu generieren. Das geht leider nicht.
Und die Lücke ist ist gar nicht so klein dafür, ne?
Nee.
Die da jedes Jahr zustande kommt.
Ja, ja.
Ich habe gelesen, so bei 1,8 Millionen.
1,7, 1,8 Millionen, genau, müssen generiert werden. Ja, ja, das ist es. Also wie gesagt, es gibt wirklich auch Firmen, die sagen, wir spenden einfach Summe X jedes Jahr. Ne? Das ist zum Beispiel auch ganz toll. Wir brauchen keine Weihnachtsfeier, wir machen stattdessen das. Also das ist natürlich toll. Aber auch, also ich sag nochmal, jeder kleine Beitrag und ob es jetzt eben der Kindergarten ist oder ob das Oma Else ist, die sagt, ich brauche für meinen 80. nichts, bitte spendet da. Das sind vor allen Dingen auch die Leute, auf die es ankommt und die am Ende diese Summe dann auch ausmachen.
Genau, und man muss sich halt auch vor Augen führen, ne, die Kids oder die Familien, die dort landen, weil sie halt buchstäblich anders nicht mehr können, ne?
Genau.
Weil zu Hause die Belastung, wie du schon gesagt hast, zu groß ist, so ein Pflegefall zu haben, wie gesagt, ob das jetzt dementiell veränderter Mensch ist oder ein schwer krankes Kind, ist wahrscheinlich von der Belastung ungefähr ähnlich und klar, dann muss man irgendwie noch weiterhin versuchen, Geld zu verdienen und die Zuschüsse, die man bekommt, ja, reichen da vielleicht nicht.
Das mit dem Geld verdienen ist auch sowas. Also weit über 70% aller Eltern, die in so eine Situation kommen, dass sie ein so sterbenskrankes Kind haben. Also es spricht jetzt nicht für euch Jungs, aber es ist tatsächlich so, die Männer gehen in 70% der Fällen. Das heißt, die Mutter ist dann alleine mit dem Kind. Uff. Das heißt, mit Arbeiten ist dann auch nichts mehr, ne? Ja. Also, das heißt, du bist alleine. Ich hatte eine Mutter, die lange mit ihr gesprochen, die mir gesagt hat, weißt du, ich habe mich jahrelang durch mein Jurastudium irgendwie gequält, hatte das dann irgendwann in der Tasche, wurde schwanger und bekam ein sterbenskrankes Kind und sitze jetzt da. Ich kann nicht arbeiten, ich habe keinen Mann mehr, aber dafür habe ich ein Kind, was einfach schwer, schwer krank ist, ne? Mhm. Und das sind halt eben auch die Schicksale, die mich manchmal wirklich verzweifeln lassen, weil ich denke, ach, dann musst du das auch noch alleine machen, ne? Ja. Also, aber da kommen wir wieder zu dieser Trauer, ne? Jeder verarbeitet das anders und es gibt einfach dann Männer, die sagen, das kann ich nicht, ich kann das einfach mir nicht mit angucken, wie meine Frau zugrunde geht, wie mein Kind stirbt und dann lieber gar nicht. Ja, das ist schwer zu verstehen.
Es ist schwer zu verstehen, kann ich. Also man möchte eigentlich drüber urteilen, aber man ist halt nicht selber in der Situation, deswegen ist es müßig drüber zu urteilen, aber klar, als Außenstehender, der da zuhört, denkt sich, ja, das, dann wirst du ja eigentlich in dem Augenblick gebraucht, sage ich mal, aber wer weiß, was bei den Leuten dann dementsprechend vorgeht. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast mit dem Jurastudium, ja, dann hast du ein schwerkrankes oder sterbenskrankes buchstäblich Kind geboren. Die Pflege dahin oder beziehungsweise bis zu dem Tag dann wahrscheinlich leider kommt, wo das Kind nicht mehr da ist, ist eine Sache. Aber die Zeit danach und die Nachbetreuung, ne, und dann sozusagen mit der Lehre allein zu sein, dann nochmal ein ganz, ganz anderes Schicksal, sage ich
absolut.
Mal wahrscheinlich.
Ja, ja, absolut. Also am Ende des Tages stelle ich auch häufig fest, dass das eben nicht nur dass das nicht nur mit dem Tod des Kindes endet, sondern dass das ein Prozess ist, der danach eben noch weitergeht. Und ich weiß jetzt aktuell nicht über die Mutter, wie der Stand der Dinge ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie in absehbarer Zeit irgendwie voll in ihren Beruf wieder einsteigt und einfach so weitermacht, ist natürlich verschwindend gering. Ne?
Ja, okay. Wer supportet denn die Sternbrücke noch hier? Du hattest schon ein paar Unternehmen angesprochen. So gibt's da, ich finde das immer, haben wir auch beim Friends Cup beispielsweise gemacht. Ich finde das immer geil, wenn hier lokale Unternehmen irgendwie so ein Projekt unterstützen. Kannst du da irgendwie einen Shoutout geben oder so? Weißt du, wer damit am Start ist?
Also da müsste ich aktuell tatsächlich mal Peer und Ute fragen. Tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder bei meinem Rewe meiner Wahl, Stanislawski,
der ist hier tatsächlich Fame, ja, habe ich schon ein, zwei Mal gehört.
Ja, immer wenn ich hingehe und sage, hast du mal dies, also ich habe ja letztens karrenweise Weihnachtsmänner rausgekarrt bei ihm, um sie zur Sternbrücke zu bringen. Ja. Ne? Also da hat er noch nie Nein gesagt. In dem Fall Alexander ist es eher. Lars. Und die sind sehr generös. Also als ich im Sommer auch mal da war und sagte, wir verteilen was an die Obdachlosen, aber wir brauchen unbedingt Wasser, also kleine Wasserflaschen. Hast du da was? Hatte ich auch drei von diesen Einkaufstüten. Also das ist wirklich, der Supermarkt, von dem ich auf jeden Fall weiß, dass sie immer unterstützen, wann immer ich da anfrage. Und das ist nicht selten.
Ja, dass die das hier, das Ding hier supporten. Ah, auf jeden Fall cool. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe, wie man generell unterstützt kann, haben wir schon so ein bisschen angesprochen, ne? Also Spenden auf jeden Fall immer cool, am Tag der offenen Tür auch mal reinschauen, sich das anschauen und wie gesagt herauszufinden, wohin gehen die Spenden. Was ist mit solchen Themen wie Sachspenden oder so? Oder ist es tatsächlich die Liquidität, die am meisten hilft?
Ich glaube Sachspenden, aber auch das ist ganz gut auf der Seite von der Sternbrücke aufgebaut, weil da steht wirklich, sie wollen helfen und da gibt es eben die verschiedenen Möglichkeiten und nicht einfach nur irgendwie eine IBAN-Nummer, sondern dann wird auch ganz klar aufgelistet, was an Sachspenden zum Beispiel benötigt wird. Und es wird auch ständig aktualisiert. Also irgendwann mal war ein Bus irgendwie, so ein VW-Bus oder so. Also falls jemand irgendwie sowas irgendwie abzugeben hat. Natürlich muss das dann nochmal gewartet werden und so weiter. Aber ich sag, wie gesagt, das ist wirklich gut aufgebaut. Da sollte man auf jeden Fall mal vorbeigehen und sich und falls man auch was über die Arbeit kennenlernen möchte, ist die Seite wirklich gut aufgebaut.
Total. Habe ich aus deiner Sicht noch was vergessen zu dem Thema zu fragen? Oder irgendein Thema diesbezüglich, worüber es sich zu sprechen lohnt?
Ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Also ich hoffe, dass alle irgendwie einen guten Eindruck davon bekommen haben, was das auch für ein schöner Ort sein kann. Ne? Also was für ein notwendiger Ort das ist für Eltern. Und Ute hatte das ja grundsätzlich überhaupt erst ins Leben gerufen, weil sie ja jahrelang Kinderkrankenschwester auf einer Kinderkrebsstation war.
Okay. Und auch hier in Hamburg, weißt du das?
Ja. Und eben das natürlich ist das Sterben dasselbe, aber sie sagte, das ist ein Krankenhaus und sie wollte einen Ort schaffen und ursprünglich war das entstanden die Idee mit einem Mädchen namens Jenny, die sehr lange eben Patientin bei Ute war und die beiden haben sich die Sternbrücke überlegt und viele der Ideen, die umgesetzt worden sind heute, auch was das Logo und den Namen und die Farben der Sternbrücke, geht zurück auf Jenny, die dann letztendlich mit 11, glaube ich, gestorben ist. Aber ich wollte damit sagen, dass dieser Ort ein schöner Ort ist und ich glaube, dass wenn man da mal am 1. Mai vorbeiguckt, vorbeischaut und an diesem großen Fest teilnimmt, dass man eben auch sieht, dass da ganz viel Liebe drin steckt und das ein schöner Ort ist.
Dann hoffentlich dieses Jahr am 1. Mai. Wer weitere Informationen haben möchte, findet die im Netz beziehungsweise auf der Website vom Hospiz Sternbrücke oder Kinderhospiz Sternbrücke. Jasmina, ich danke dir vielmals, dass du heute hergekommen bist und drüber gesprochen hast, ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema gegeben hast.
Gerne.
Und ja, hoffe, du wirst noch weiter so engagieren. Wir finden noch ein paar weitere Leute, die sich engagieren möchten über diesen Podcast und freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Sehr gerne, ich mich auch. Ich komme jetzt einmal die Woche, ob ihr wollt oder nicht.
Gerne, wenn es da noch neue Themen bei dir gibt, worüber wir sprechen sollten, auf jeden Fall immer gerne.
Dankeschön.
Cool, danke dir auch. Bis bald.
Bis bald.